Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu unserem Gespräch mit einer der Top-Self-Publisher, die wir in Deutschland haben, mit Mara Wolf. Ich möchte Sie ein bisschen ausquetschen über das, was sie zu ihrem Erfolg vielleicht zu sagen hat. Mein Name ist Ruprecht Frieling, ich vertrete den Self-Publisher-Verband, den wir hier gegenüber auch nochmal finden, wenn Sie sich darüber informieren wollen. Und ich darf sagen, setze mich jetzt einfach mal, damit wir auf Augenhöhe kommen. Mara war eine der ersten Self-Publisherinnen, die mit Erfolg gestartet sind im Jahre 2011, als Kindle in Deutschland eingerichtet wurde. Wir hatten ja vorher die Kindle E-Book-Plattform von Amazon in Amerika. Und im April 2011 ging das Ganze los. Mara war eine der ersten, die sich hineinwagten in diesen Dschungel. Damals war das noch alles etwas schwierig. Und sie war sehr erfolgreich von Anfang an. Und sie war einer meiner ersten Interviewpartnerinnen. Das fand ich ganz spannend damals. Und ich freue mich, dass sie immer noch so erfolgreich ist. Und dazu erstmal eine ganz herzliche Gratulation und ein herzliches Willkommen.
Hallo, jetzt geht's. Danke.
Mara hat mir damals schon gesagt, und ich glaube, das hat sie als Prinzip auch beibehalten, dass die Nähe zum Leser das ganz Entscheidende ist, was ihre Arbeit oder ihre Arbeit auszeichnet und auch ihre Bücher auszeichnet. Das heißt, sie hat einen direkten Kontakt zum Leser. Und da ich zum Beispiel ein leidenschaftlicher WhatsApper bin, bin ich in Maras WhatsApp-Gruppe. Und ich glaube, du bist die einzige Autorin, die dieses Medium nutzt. Und vielleicht kannst du da zum Anfang mal was drüber erzählen.
Ja, es wird ja immer schwieriger mit den Medien, also mit den Social Medien, die Leser zu erreichen. Bei Facebook ist es ja so, hat man eine Seite, hat also so eine Gefällt-mir-Seite, hat man eine Freunde-Seite, bin ich das? Ja? Okay. Ja. Oder Instagram, dann gibt es Twitter, dann gibt es den Blog und so weiter und so fort. Man kriegt ja nie ein direktes Feedback, wer was liest. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ne? Man kriegt dann da so ein paar Gefällt-mir-Klicks und ein paar Sternchen. Bei der WhatsApp-Gruppe ist das natürlich ganz spannend, dass man natürlich tatsächlich bei den Leuten auf dem Handy direkt landet, ja, und genau weiß, okay, das lesen die. Und das ist jetzt mittlerweile eine Gruppe, also eine Gruppe ist es ja nicht, das sind ja so eine Broadcast-Feeds und habe ich jetzt 1000 Follower und dann erreicht man natürlich den Leser ganz direkt. Und ich versuche es jetzt auch nicht, da ständig was reinzuposten, nicht wie bei Facebook oder nicht wie bei Instagram, wo man immer relativ schnell mal was postet, sondern wirklich ganz gezielt. Das sind natürlich auch meine Hardcore-Fans. Ruppi auch. Ne? Und das ist eine ganz spannende Sache, weil man da auch ein direktes Feedback zurückbekommt.
Hallo? Bin ich drauf? Ah, jetzt wieder. Ich finde das ganz toll. Ich bin zwar nicht unbedingt die Zielgruppe von Maras Büchern. Wir können ja gleich mal zeigen, was Mara für wunderbare Titel macht, aber wir kommen da gleich noch mal näher drauf. Ich denke mal, die Zielgruppe ist hier in erster Linie weiblich, aber meine weiblichen Anteile finden diese Bücher toll. Ja, schon klar. Und darum bin ich auch gerne in der WhatsApp-Gruppe und ich finde das toll, weil man dadurch an den Autor, die Autorin erinnert wird und sagt, ach ja, nicht, dass man sagt, die gibt's ja auch noch, weil man hat sich ja auch über andere Medien irgendwie immer im Kontakt und im Auge, aber man wird einfach erinnert und angestoßen, ohne dass es aufdringlich ist. Das finde ich also wirklich toll. Gibt's denn auch Resonanzen? Also schreiben die Leute zurück und liest du das dann?
Ja, die Leute schreiben zurück. Ich versuche auch, das zu lesen. Ich stoße da natürlich an meine Grenzen. Ne? Also das Problem ist auch, dass Leser oft zurückschreiben zu Informationen, die man eigentlich schon längst gegeben hat. Wer lesen kann, ist da ganz klar im Vorteil, schon mal vorher ein bisschen was suchen. Hat sie da vielleicht schon mal eine Info dazu gegeben? Mich immer nur zurückfragen, wann bist du da und da, wann erscheint das und das, ist dann immer ein bisschen schwierig. Also da muss ich dann auch sagen, da kann ich nicht immer drauf antworten. Aber es gibt natürlich auch ganz gezielte Fragen, interessante Fragen oder irgendwelche Hinweise oder so. Und da antworte ich dann schon drauf. Aber das ist natürlich Blog-Kommentare, Post bei Facebook, Twitter, Privatnachrichten, WhatsApp-Feed, also grundsätzlich will ich ja Bücher schreiben und nicht Nachrichten schreiben.
Aber man darf mal fragen, wie viel Zeit du prozentual oder in Stunden pro Tag mit diesem ganzen Social-Media-Kram zu tun hast?
Also viel.
Also du fängst morgens um 4 Uhr an, schaltest deine ganzen Medien an?
Nein, ich fange um 8 an, rein theoretisch, setze mich in meinen Sessel und lese erstmal eine Stunde.
Was denn? Und,
na, so Bücher.
Bücher, Papierbücher?
Nein, ich lese mehr auf dem Kindle, gebe ich zu.
Guck mal an.
Ja.
Und jetzt, ich muss weiterfragen. Und du liest also Wettbewerberinnen aus deinem Genre?
Nein, gar
nicht.
Das lese ich
anderes.
Gar nicht. Ich lese ganz was anderes. Also klar, ich lese auch schon mal Liebesromane und so. Aber rein Fantasy-Sachen, also das, was ich selber schreibe, lese ich gar nicht. Also das,
aber jetzt gib uns einen Tipp. Was hast du gerade als tollstes Buch gelesen? Was empfiehlst du uns?
Was habe ich gerade als tollstes Buch gelesen? Das letzte von Colleen Hoover. Das fand ich sehr schön. Der Originaltitel ist, glaube ich, 11. November. Das, die hat immer so ganz komplizierte Titel, muss man mal schauen, was das letzte war.
Also das war ganz, ganz schön. In deinem Wohlfühlsessel.
Ich lese dann erstmal, genau, und dann fange ich an zu arbeiten, ja. Und also, ich sag mal so, ich arbeite jeden Tag natürlich bis zum Nachmittag, bis meine Kinder aus der Schule kommen. Und da gehen bestimmt 2-3 Stunden für Social Media drauf. Das ist nicht immer unbedingt total super. Das bringt mir nicht immer was, weil man natürlich auch viel mit Kollegen und so chattet und sich austauscht. Aber es wird schon immer mehr, das ist ganz klar. Ob das immer so produktiv ist, sei jetzt mal dahingestellt. Es lenkt natürlich auch ganz stark ab. Wenn ich das mal gar nicht möchte, dann fahre ich in den Garten von meiner Mutter. Da gibt's nämlich kein Netz. Und dann nehme ich auch gar nichts mit. Mein Handy nicht, mein Laptop hat da kein Netz. Und da kann ich dann wirklich, da schreibe ich am Tag dann 5.000, 6.000 Wörter. Wunderbar.
Und wenn du jetzt an deinem Schreibtisch sitzt und der Rechner ist an und das blinkt und piepst und quietscht und ruft dich auf allen Ecken und Kanten.
Nee, das macht's nicht. Da habe ich alles ausgeschaltet.
Wird
alles ich gucke
das
natürlich
wirklich,
trotzdem.
Ja,
dann schreibe ich mal so ein paar
4, 5
Seiten.
Stunden?
Nee, eben nicht. Das ist halt
die
eben.
Sucht ist doch unglaublich.
Genau, dann guckt man mal, obwohl natürlich eigentlich nichts passiert. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja,
natürlich, du hast wieder 10 Likes und hier wieder strahlt dich wieder einer an und hier kommt so ein lustiges Männlein.
Und, ja, genau.
Das ist doch alles vergilbt. Man kriegt ja unheimlich viel Zuspruch mit durch diese ganzen Social Medias und dadurch wird man ja auch leicht süchtig. Ich kenne Leute, die sagen, ich habe den ganzen Tag noch keine Antwort gekriegt und noch keinen Kommentar und noch keinen Like. Und die
nee, das geht
traurig.
Mir nicht mehr so. Also das habe ich
ist
mir
vorbei. Das
ja,
war
das ist
war
vorbei.
Anfang,
das
ja?
ist vorbei. Ja, weil das natürlich, da freut man, ich freue mich natürlich drüber und versuche auch zu antworten und so. Aber dass ich da jetzt süchtig nach bin und ständig gucken muss, ich gucke ja auch nicht mehr, wenn ich jetzt ein Buch neu hochlade, wie sich da 10-minütlich die Verkaufszahlen entwickeln. Das
ich glaube, das ändert sich ganz stark im Laufe der ganzen Jahre. Im Anfang war es noch so, dass wir alle 2 Minuten geguckt haben, wie viel haben wir denn verkauft und wunderbar und gestrahlt haben, dass die Zahlen hochgingen und irgendwann wird man dann routiniert. Ja. Mara ist unglaublich routiniert. Die hat neulich einen Post gemacht auf ihrem Blog. Ich werde so oft interviewt, die fragen mich immer all die gleichen Sachen. Das ist so langweilig. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, was soll ich sie denn heute fragen? Am besten frage ich sie, Mara, was möchtest du denn gern mal gefragt werden?
Das weiß ich gar nicht.
Aha, aber dann beschwert
das war
sie sich.
Ja,
das ist ja unglaublich.
Ja, aber ich werde ja immer gefragt, woher hast du deine Ideen? Wie schreibst du? Wie ist dein Schreiballtag? Hast mich ja gerade auch gefragt. Und das habe ich jetzt schon ganz oft beantwortet. Und
klar.
Dann denkt man natürlich, wenn man das immer wieder dann teilt, diese Interviews, die Blogger mit mir machen oder Leser, dann wird es ja für den auch langweilig, der dann das immer wieder lesen soll.
Und dann gehen wir doch mal auf die Leser-Autor-Leser-Verbindung ein. Gibt es denn bei dir in der Verbindung zwischen dir und deinen Lesern auch Leute, die dir sagen, also die Figur muss ich jetzt in den verlieben oder das darf nicht passieren oder der darf nicht sterben oder so etwas, also dass du auch direkt Bezug nimmst auf Wünsche von Lesern?
Die einzige, die diesbezüglich Wünsche äußert, ist meine 9-jährige Tochter. Und die gibt mir dann immer Tipps. Und einmal habe ich diesen Tipp auch umgesetzt. Es ging darum, dass ein Protagonist sterben sollte und dann habe ich ihr das so erklärt und dann sagte sie irgendwann, ich sage, soll er jetzt sterben, soll er nicht sterben? Und dann guckt sie mich so an und sagt, ach, lass sterben. Und das habe ich dann auch gemacht. Das ist mein schlecht verkauftestes Buch. Aber mein schönstes, davon mal ab. Es ist halt eben nicht so mainstreamig und das habe ich unter einem Pseudonym geschrieben. Ich schreibe ja noch als Emma Seymour, schreibe ich noch so reine Liebesromane. Und Finian Blue Summers, so heißt dieser Titel, ist mein schönstes Buch. Jetzt versucht sie mich gerade zu überreden bei meiner aktuellen Verlagstrilogie, wo jetzt der erste Teil rausgekommen ist, dass zum Schluss nicht die beiden zusammenkommen, die eigentlich für mich zusammengehören, sondern die Hauptprotagonistin mit jemandem anders. Aber da habe ich mich noch nicht so überzeugen lassen, obwohl es cool wäre. Es wäre mal was anderes. Bei meinen Lesern ist es natürlich so, ich habe so verschiedene Gruppen und lass mich so ein paar Sachen zurückspielen. Aber am Anfang habe ich auch mit Testlesern gearbeitet, dass ich wirklich die Bücher an Testleser gegeben habe. Aber da kommt einfach zu viel unterschiedliches Feedback, weil natürlich jeder das doch anders empfindet und dann ein Leser, ein Testleser auch schnell in die Verlegenheit wahrscheinlich gebracht wird, dass er irgendwas ja dazu sagen muss. Und dann ist es für mich so schwierig zu sagen, okay, was setze ich um, was setze ich nicht um? Und darum lasse ich mir jetzt von den Lesern nicht mehr so gerne Tipps geben. Zwar so größere Tipps, so welche Figur ich stärker machen soll, sowas schon. In Leserunden zum Beispiel habe ich jetzt gerade auch zu dem Buch wieder bei Lovely Books eine Leserunde gemacht, wo ich natürlich auch viel mitnehme für den zweiten Teil. Das ist schon so, ja.
Die Stärke des Self-Publisher, sagt man im Allgemeinen, besteht ja darin, dass sie eben diese totale dichte Nähe zum Leser haben. Und das ist ja die Schwäche der Verlage, sagt man im Allgemeinen, weil die Verlage überhaupt nicht mitkriegen, was die Leser wollen, sondern die veröffentlichen in erster Linie nach Marktgesichtspunkten, nach Marketingaspekten oder das nach den Aspekten, die Lektoren entscheiden. Nun bist du ja auf dem Weg vom Self-Publisher zum Hybrid-Autoren oder zur Hybrid-Autorin geworden und hast dich einem Verlag oder mehreren Verlagen mittlerweile geopfert oder wie auch immer geöffnet. Wie ist es denn dann mit dem Kontakt zum Leser? Der findet dann ja eigentlich gar nicht mehr so richtig statt.
Also das ist tatsächlich ein Unterschied. Ich habe ja hier Mond überlegt, das war mein allererstes Buch, was ich 2011 veröffentlicht habe. Das habe ich geschrieben, ich sag mal 2009. Da gab es ja Self-Publishing noch gar nicht. Und dann habe ich es natürlich an Verlage geschickt. Keiner wollte es haben, ist klar, das Übliche. Und 2011 kam dann KDP und habe ich gedacht, okay, probierst du das mal. So, dann wurde es ja gekauft und ich war so zufrieden, dass ich gesagt habe, okay, lohnt sich, schreib's den zweiten Teil. Und da ist es dann natürlich schon so, dass die Leser, die den ersten Teil kennen, mir dann in Leserunden oder bei Facebook habe ich ja dann gemacht, was ich so dachte, wie ich da so in Kontakt treten kann und schon ein Feedback geben. Bei dem neuen Buch hier, Götterfunke, das habe ich geschrieben letztes Jahr irgendwann. Und das ist jetzt im Februar rausgekommen. Man kann also sozusagen gar keine Leserbegleitung so einfordern. Man kann kein eigenes Cover posten. Man kann keinen eigenen Klappentext posten. Das geschieht ja alles, wenn man weiß, okay, das Buch kommt ja erst in einem Jahr raus und nicht in 4 Monaten, wie das jetzt vielleicht normal wäre, wenn ich das selbst geschrieben hätte und selbst publiziert hätte, sodass man da ganz schlecht eine Leserbegleitung sich organisieren kann. Jetzt habe ich eine Leserunde gemacht für den Teil. Habe da ganz viel mitgenommen aus dem zweiten Teil. Den zweiten Teil habe ich aber im Grunde schon fertig geschrieben. Der ist jetzt noch im Lektorat, sodass ich jetzt noch mal was ändern kann. Aber ich profitiere da jetzt, kann nicht so stark profitieren von den Lesermeinungen und sagen, okay, da musst du noch ein bisschen an der Figur arbeiten, da musst du vielleicht noch ein bisschen mehr Action und so. Das funktioniert mit einem Verlag eigentlich nicht. Was funktioniert, ist, wenn das Buch draußen ist, dass man Leserunden macht, dass man bei Facebook sich austauscht und so, aber so rein mal eine Coverabstimmung, eine Klappentextabstimmung und so eine Sachen oder mal eine Leseprobe posten und so, das ist natürlich alles deutlich schwieriger, das muss man schon sagen.
An den Verlag bist du gekommen über eine Agentur? Über Roman Hockers AFA. Also du bist erst an die Agentur ist an dich herangetreten.
Genau.
Wie rum war es in diesem Fall?
Es war so, dass meine damalige Lektorin mir gesagt hat, dass die AVA interessiert ist, mit Self-Publishern schon zusammenzuarbeiten. Genau. Und da hatte ich dann vor 2 Jahren, würde ich sagen, in Leipzig das erste Gespräch. Und dann haben wir uns da so langsam rangetastet an die Zusammenarbeit.
Und die haben dann den Kontakt zum Verlag aufgenommen und gesagt, ich habe hier diese wahnsinnig interessante Self-Publishing. Der Verlag hat gesagt, oh Gott, damit wollen wir nichts zu tun haben.
Die schreiben hier
nur Schund und Schrott.
Nein, haben die nicht gesagt. Die haben sogar für das Gespräch Muffins gebacken und da war dieses Cover oben drauf, so als so ein kleines,
also sie waren richtig interessiert. Und nun ist es ja so, dass deine Position
natürlich... Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht, aber es war schon nett.
Wir müssen noch ein bisschen hier rumblödeln dürfen. Dann bist du natürlich deine Position als schon eine sehr auflagenstarke oder umsatzstarke Autorin sehr viel besser gewesen, als wenn Mrs. Nobody gekommen wäre.
Ja.
Hat sich das in den Konditionen und in den Vorauszahlungen deutlich gemacht?
Ja, das war deutlich besser als 2012. Habe ich ja hier diesen ersten Indie-Autorenpreis gewonnen für Bookless. Mhm. Das ist jetzt sozusagen mein Buch, was ich auch im Self-Publishing veröffentlicht habe, wo ich jetzt aber die Taschenbuchrechte an Oettinger abgegeben habe. Oettinger und Dressler ist ja eine Verlagsgruppe. Dass das Buch halt eben auch im Buchhandel erscheint. Und als ich damals diesen Indie-Autorenpreis gewonnen habe, war Booklist noch nicht erschienen, war kurz davor. Und da habe ich da eine Menge Angebote für bekommen, die aber uninteressant waren, um es jetzt mal so zu sagen.
Sie waren viel zu normal.
Sie waren nicht so, dass ich mir gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt dafür tun. Ich glaube, es war auch gut, wirklich 5 Jahre zu warten und mir da halt eben meine Autorenmarke aufzubauen, bevor ich gesagt habe, ich will jetzt mal mit einem Verlag in den Buchhandel gehen und schauen, wie das dann funktioniert.
Wenn man in einem Verlag ist als Self-Publisher, muss man natürlich davon ausgehen, dass dort ein höherer Umsatz stattfindet, damit man auf ein identisches Honorar kommt.
Ja.
Denn der Honoraranteil ist ja geringer. Da besteht natürlich die Hoffnung, dass das nicht nur so ist, dass es also, dass sie da gleich ziehen, sondern dass noch mehr verkauft wird.
Ja.
Also ich glaube, der Faktor ist immer 1:4, 1:5, haben wir mal ausgerechnet. Zeichnet sich das denn ab, dass im Buchhandel eine entsprechende Erfolgswelle durch die Vertriebsmöglichkeit der Buchhandel oder dieser Verlag hat, auch eingeholt wird?
Also, das ist eine schwierige Frage.
Ja, bitte. Du musst die Antwort geben.
Okay, ich versuche es mal. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, ja, dass ich damit sozusagen das, darauf läuft es ja hinaus, das verdiene, wie ich mit einem SP-Titel verdienen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Intention war auch eher, nicht unbedingt dasselbe zu verdienen oder mehr zu verdienen. Meine Intention, in den Buchhandel zu gehen, war ganz klar, eine neue Lesergruppe zu erschließen. Ja, also ich habe den Eindruck jetzt nach 5 Jahren, dass der Markt, was den Kindle betrifft, relativ gesättigt ist. Ja, die Kurve ging praktisch hoch und dümpelt jetzt irgendwo so vor sich her. Im Gegenzug dazu war es so mit den Autoren, als wir anfingen 2011, gab es ein paar Autoren und mittlerweile sozusagen gibt es immer mehr. Also die Autorenkurve ist ansteigend, die Kindle-Verkaufskurve ist jetzt mehr oder weniger stagnierend. Und das macht es natürlich schwierig, immer auch mit neuen Titeln sich weitere neue Leser zu erschließen. Und ich bin ja auch viel im Kontakt mit anderen Autoren. Und wir haben schon den Eindruck, man hat so sein Stammpublikum, man kriegt immer mal neue dazu. Aber es ist nicht mehr so wie am Anfang, dass man mit jedem neuen Buch dass so ein Run sozusagen auf alle Bücher von einem so losging. Das ist also tatsächlich nicht mehr so. Also muss man schauen. Angeblich lesen ja nur 10% der deutschen E-Books. Dann sind da ja noch 90%. Keine Ahnung, wie viel davon dann tatsächlich lesen. Aber es gibt natürlich einen ganz großen Anteil deutscher Leser, die tatsächlich ganz klassisch im Buchhandel kaufen oder die halt eben auch selbst bei Amazon sich ein richtiges Buch kaufen. So, und an diese Leserschaft muss man ja irgendwie rankommen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich verzichte im Zweifelsfall vielleicht auf mein Einkommen oder auf einen Teil meines Einkommens, will mir aber eine Lesergruppe erschließen, die dann vielleicht auch meine alten Bücher kauft. Also da ist eine ganze Menge vielleicht in diesen Entscheidungen dabei, darum hat es vielleicht auch 5 Jahre gedauert. Ob meine Rechnung aufgeht, das weiß ich natürlich noch nicht. Das Buch ist jetzt seit 4 Wochen draußen. Ich habe bis jetzt nicht den Eindruck, als wenn sie aufgeht, aber 4 Wochen sind halt eben doch erst 4 Wochen.
Ganz so schnell geht es eben nicht, wir es bei einem Self-Publishing gewohnt sind, dass man praktisch schon am Tag des Einstellens ersten Verkäufe sieht. Aber Mara Wu ist ja unglaublich raffiniert. Die hat sie hat die E-Book-Rechte ausgeklammert aus den Verträgen.
Nicht bei dem Götterfunke, hier Bookus. Ja, genau.
So, das heißt also, hier hat sie die E-Book-Rechte behalten, wahrscheinlich, weil sie denkt, der Verlag hat sowieso keine Ahnung von dieser ganzen Digitalisierung und ich kann das besser oder warum hast du das gemacht?
Wollte ich einfach nicht, weil das hat jetzt für mich keinen Sinn gemacht. Ich habe Booklist, also die Serie 2012, 2013 rausgebracht. Da jetzt die E-Book-Rechte abzugeben und die Vorstellung, dass der Verlag jetzt die E-Book-Käufe nochmal ankurbeln könnte, ist total illusorisch. Also da wäre nichts passiert.
Okay. Ja. Okay, aber wie ist denn dein Gefühl gegenüber einem richtigen Verlag als Self-Publisherin? Viele sagen ja, ich träume eigentlich davon, in einem richtigen Verlag untergebracht zu werden, aufgenommen zu werden. Ist das für dich plötzlich so ein Fünf-Sterne-Hotel, wo du aus der Jugendherberge hineinkommst? Oder?
Nee, ich brauche das jetzt für mein Selbstverständnis, hätte ich das jetzt nicht gebraucht. Ich habe ja gerade erklärt, was so meine Denke war, mir sozusagen einen zusätzlichen Lesermarkt zu erschließen. Nun bin ich natürlich jetzt sicherlich im Self-Publishing auch in einer Position, wo ich mir das leisten kann zu sagen, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Verlag. Ich verstehe natürlich jeden Self-Publisher, der sagt, okay, ich verdiene jetzt damit nicht so gut, jetzt kommt da ein Verlag, zahlt mir einen Vorschuss, ich bin jetzt wenigstens mit einem Fuß in der Tür und dann sollte man das auch nutzen, wenn man da schon absehen kann, dass man es jetzt vielleicht nur mit dem Self-Publishing nicht so schafft. Dressler Verlag, ich meine, ich habe es jetzt mit dem Dressler Verlag gemacht, das sagt ja vielen nicht mal was, dann hätte ich es auch mit Carlsen machen können oder so. Aber ich wollte es jetzt mit einem Verlag machen, wo ich mich gut aufgehoben gefühlt habe, wo ich dachte, okay, da ist einfach die Zusammenarbeit ein schönes Arbeiten. Da fühlte ich mich angenommen und darum habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Gebraucht hätte ich das nicht unbedingt, aber ich bin zufrieden. Also nee, die machen das, ich bin da ganz happy.
Also du erlebst das nicht als eine höhere Krönung, zur Kaiserin.
Dafür bin ich zu alt.
Zu alt, ach sehr unglaublich. Nein, hier Fishing for Compliments. Mara, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Ich würde gerne noch dem Publikum Gelegenheit geben, vielleicht die ein oder andere Frage zu stellen, die du noch nie gestellt bekommen hast. Und möchte mich also erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich finde es faszinierend, mit dir zu sprechen. Und ich denke mal, wenn wir in 10 oder 20 Jahren hier wieder sitzen, ich komme dann schon mit so einem Rollator an und dich mal befrage, wer weiß.
Machen wir 5.
Na gut, machen wir 5. Gehen wir erstmal vorsichtig vor. Bin ich hochgespannt, was dann dabei rauskommt. Wie gesagt, sehr gerne würde Mara noch beantworten Fragen, die jetzt vielleicht bei euch auftauchen, bei Ihnen auftauchen. Nutzen Sie die Gelegenheit und interviewen Sie die gute Autorin, die Self-Publisherin, die jetzt also auch bei Verlagen erscheint. Gibt es vielleicht Fragen an Mara Wolf? Gerne. Warte, ich komme mal mit diesem Apparat, damit das auch aufgezeichnet wird.
Dankeschön. Mich würde interessieren, die Bücher, die Sie vorher selber herausgebracht haben und dann im Verlag erscheinen, sind die noch identisch oder geht da nochmal ein Lektorat drüber? Wird da noch was verändert?
Ja, also bei Booklist war es tatsächlich so, dass ich das nochmal überarbeitet habe. Wie gesagt, habe ich 2012 geschrieben. Und da war es so, dass der Verlag gern wollte, die Protagonistin war 18 in meinem Ursprungsbuch und der Verlag wollte gern, dass sie 17 ist, weil Oettinger ein Jugendbuchverlag ist. Und im Klappentext sollte stehen, die 17-jährige Lucy und nicht die 18-jährige Lucy. Und daraufhin habe ich das Buch nochmal komplett überarbeitet, weil ich dann fand, für mein Gefühl passten dann bestimmte Sachen halt eben einfach auch nicht mehr. Auch in der Interaktion mit ihren Freunden und so weiter. Ich habe das Buch dann zum Schluss ein paar Leuten gegeben, die auch die Ursprungsfassung kannten. Denen ist das jetzt nicht so unbedingt aufgefallen. Aber ich fand es schon für mich, hat es doch nochmal ganz schöne Arbeit gemacht, auch nochmal sich in so ein Buch reinzudenken, ja, was ja nun schon eine Weile gelaufen ist. Ich werde vermutlich auch meine Federleicht-Reihe die Taschenbuchrechte abgeben. Da habe ich aber dann schon gesagt, da mache ich auf gar keinen Fall nochmal ein Lektorat oder da gehe ich nicht nochmal drüber. Das ist für mich stimmig, das ist tatsächlich auch ein reines Jugendbuch. Da wird nochmal ein Korrektorat dann gemacht und dann war es das.
Tolle Frage. Was gibt's weiteres zu fragen? Ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor wir mit Lutz Kreuzer weitermachen. Also trauen Sie sich, fragen Sie Mara Wolf, was Sie immer schon mal fragen wollten. Da ist es jemand.
Ich
komme.
Ja, ich bin was später dazugestoßen, deswegen weiß ich nicht, ob das schon Thema gewesen ist. Haben Sie für Ihre Self-Publishing-Bücher professionelles Lektorat gezahlt und professionelles Buchcover erstellen lassen?
Ja, das habe ich vom Anfang an gemacht, ja. Also Buchcover, mein allererstes Buchcover hat tatsächlich mein Schwager gemacht. Das finden heute aber immer noch ganz viele Leute ganz toll und schreiben mir, das war viel schöner. Das war auch schön, aber ich finde das jetzt schöner. Das macht jetzt eine richtig professionelle Coverdesignerin meine Cover. Lektorat, klar, Korrektorat, das mache ich von Anfang an.
Und wenn man dann zum Verlag wechselt, ist es so, dass man dann quasi, man selber hat die Investition geleistet und dann hat der Verlag was davon? Oder
nee, darum, es ist ja jetzt so bei Booklist, es geht ja jetzt nur um Booklist. Und da ist tatsächlich so, dass der Verlag das Lektorat natürlich nochmal selbst bezahlt. Also ich überarbeite es nochmal, der Verlag macht ein Lektorat, das Korrektorat, diese Kosten trägt dann alle der Verlag. Das Cover ist übernommen worden, da ist die Coverdesignerin dann nochmal zusätzlich für honoriert worden, weil es ja ursprünglich ein Self-Publishing-Cover war.
Allerdings gibt es hier einen Aufkleber.
Ja, jetzt ist ein Aufkleber drauf.
Bestseller-Autorin steht da. Hey!
Bin ich noch gar nicht beim Verlag.
Natürlich bist du das.
Der Verlag hat schon mal einen Aufkleber drauf gemacht.
So, dann bedanke ich mich bei der Bestseller-Autorin Mara Wolf und bei Ihnen, dass Sie die Geduld hatten und die Gelegenheit genutzt haben, sich hier mit ihr vertraut zu machen. Wir haben ja im Self-Publisher-Verband eine Reihe von wirklich gut gut reüssierenden Autoren und dürfen sagen, zu der Frage Cover und so weiter, Lektorat, also die Autoren, die wirklich Erfolg haben, sind samt und sonders durch ein Lektorat gegangen, deren Werke sind samt und sonders im Cover von Profis gestaltet worden. Ich denke, der Leser erwartet heute schon eine professionelle Bearbeitung eines Manuskriptes und nicht irgend so ein fehlerhaftes Ding. Und insofern ist das, was Mara Wolf, glaube ich, hier vorgetragen hat, sehr typisch für das, was auch andere erfolgreiche Self-Publisher heutzutage an Erfahrungen vortragen können. Also einen herzlichen Dank, Mara.
Ich danke dir.
Wir sehen uns in 5 Jahren wieder. Ich hoffe doch noch ein paar Mal vorher. Und vielen Dank an Sie.
Danke.
Wir machen jetzt gleich weiter mit Lutz Kreuzer.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.